Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Bundestagswahl ist gelaufen und just heute erscheint das Buch einer Schriftstellerin, die sich auch mit etlichen jüngeren Wahlabenden im Hinterkopf hingesetzt und alles aufgeschrieben hat, was ihr richtig auf den Keks geht. Den ganzen Weltenkrisenjammer unserer Tage. Und herausgekommen ist ein fulminanter Essay, Verzweiflungen, so knapp und bezeichnend der Titel, aber ich sage Ihnen, diese Verzweiflungen bauen mächtig auf. Und ich freue mich, dass gleich die Autorin Heike Geißler unser Gast hier in der Lesart sein wird. Herzlich willkommen dazu. Heike Geißler ist in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen, als Autorin auf mehreren künstlerischen Ebenen unterwegs. Sie schreibt Romane, inszeniert Theaterstücke, kuratiert Ausstellungen, nimmt gesellschaftspolitisch Stellung bei öffentlichen Diskussionen und Podiumsgesprächen. Und jetzt tut sie das literarisch in einem langen persönlichen Essay, den sie Verzweiflungen genannt hat. Und wer jetzt denkt, auch das noch, der höre uns jetzt unbedingt zu. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Geißler.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie leben in Leipzig. Haben Sie dort gestern die Wahl verfolgt, privat mit Ihrer Familie oder woanders?
Ja, zu Hause tatsächlich. Ich hatte vorher aber schon gewählt, weil ich zuvor im Urlaub war und ich wollte sicher gehen, dass meine Stimme nicht verloren geht, weil vielleicht die Reise irgendwie problematisch ist.
Ich frage nach dem Ort, weil Sie in Ihrem Essay auch von einem anderen Wahlabend erzählen, November 2024, US-Präsidentenwahl. Da waren Sie in Berlin bei einer Party. Guten Mutes, dass Kamala Harris gewinnt. Wie war es denn gestern für Sie?
Das ist eine komplizierte Frage. Ich habe zuerst in der Vorbereitung des Ergebnisses eine Girlande abgehängt, zur Hälfte. Ein bisschen was habe ich dran gelassen. Das war noch eine Geburtstagsgirlande meines Sohnes. Und es war ja relativ viel klar. Also die Prognosen kannte ich und das ist ja dann doch in etwa so gekommen, wie die Prognosen waren. Ich persönlich war höchst erleichtert, glaube ich, auch erfreut, dass die Linke doch so gut abgeschnitten hat. Ich bin Mitglied dieser Partei und endlich gab es mal wieder Anlass, sich zu freuen. Ansonsten ist da tatsächlich wenig Erfreuliches passiert.
Ich meine, der Osten ist jetzt komplett blau, ne? In allen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD stärkste Kraft geworden. Und interessant auch dabei, dass die jungen Wählerinnen und Wähler entweder die Linke oder die AfD eben mehrheitlich favorisieren. Sie, Frau Geißler, haben ja zwei Teenager-Jungs, wie ich weiß. Was sagen denn die zu sowas?
Die verstehen das auch nicht so ganz, ja, aber die sind natürlich auch gerade mein größerer Sohn in den sozialen Medien unterwegs, TikTok etc. Und der sieht ganz genau, wie da kommentiert wird, wie verbreitet wird, also die Beeinflussung durch Fake News, durch Russland, die USA, durch natürlich die AfD selbst. Das ist für ihn total durchsichtig, aber er beobachtet auch sehr genau diese Spiralen, die sich da bilden an Hassverbreitung, an irgendwie Dinge, die sich verselbstständigen, ja. Und also die sind da irgendwie ganz, ganz offen für all diese Beobachtung und die Wahrnehmung von merkwürdigen Diskrepanzen, wo die auch gar nicht mehr verstehen, warum glauben die Leute an beispielsweise dieses Wahlvideo, dieses Video, das kürzlich da die Runde machte mit den gefälschten, angeblich gefälschten Wahlscheinen. Die können ja nun eben doch nicht alle gefälscht sein, dann wäre das Ergebnis nicht so gewesen, ja. Also die haben da einen ganz guten Überblick und sind auch irritiert und leben natürlich jetzt an diesen Bruchstellen und das wird weiterhin sehr spannend und ich fürchte aber auch sehr gefährlich werden für die jüngere Generation.
Auch darüber, über die Jungen, über ihre Kinder schreiben sie in ihrem Essay. Erscheint heute als Buch, punktgenau könnte man sagen. Es ist aber beileibe kein politisches Sachbuch, sondern ja ein literarisch autobiografischer Text mit allem, was jeden, sage ich mal, demokratisch denkenden, sich zivilisiert benehmenden und mitfühlenden Menschen derzeit bewegt. Das wäre so meine Definition. Wie würden Sie beschreiben, Frau Geißler, was Sie da tun in diesem Text?
Ich bringe Verzweiflungen zum Ausdruck. Und ich glaube, eins ist auch ganz wesentlich für mich beim Schreiben gewesen. Dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich verzweifelt war. Und zwar immer häufiger. Und diese Verzweiflung ragte in alles hinein. Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben. Und das ging nicht. Immer wieder kam Verzweiflung und ich merkte das Aufschreiben, was natürlich ein super Mittel ist, ja, aufzuschreiben, Tagebuch etc. Die Mitschrift ist eine ganz und gar demokratisierende Textsorte, würde ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema, aber eins, das mir auch sehr am Herzen liegt. Aber mir war es wichtig, das irgendwie festzuhalten, um es loszuwerden. Und dann habe ich gemerkt, ein Buch, eine Veröffentlichung ist immer noch mal so ein sehr spezieller Vorgang, der auch für mich als Autorin was Kathartisches hat oder etwas, das vielleicht zu einer Form der Erkenntnis führt, die eine Bereicherung auch für mich sozusagen. Also das ist ein ganz persönlicher Moment und ich beende das Buch ja eben auch damit zu sagen, jetzt reicht es ja. Also ich wollte mir alle Verzweiflungen, es sind wahrscheinlich noch nicht alle, noch mal anschauen, um dann zu sagen, so jetzt Schluss, genug verzweifelt, jetzt Ärmel hochkrempelt und weitermachen.
Jetzt haben Sie schon alles zusammengefasst bis zum Schluss. Lassen Sie uns noch mal so auf eine Verzweiflung mal kommen. Also es ist ein langer Essay, über 200 Seiten. Es wirkt wie in einem Rutsch geschrieben, wie so eine Art rauschhaftes Bewusstseinsprotokoll. Alles, was Ihnen durch den Kopf geht beim Einkaufen, im Alltag, beim Spazierengehen. Und dann gibt's so eine Szene, beim Bowling, in einem Bowling-Center mit ihrer ganzen Familie. Mhm. Sie feiern Geburtstag, sind erstmal ganz allein in der Halle, aber dann kommt jemand zum Verzweifeln. Wer denn?
Ja, da kam Vertreter der Freien Sachsen. Und
wer sind die?
Ja, ein Bündnis, das in Sachsen aktiv ist und versucht, wirklich tatsächlich richtig rechte, extrem rechte Propaganda zu verbreiten und auch die demonstrieren auf den Straßen und sie sind an Hässlichkeit und politischer Aggressivität tatsächlich auch kaum zu überbieten. Und das Interessante war in dem Moment, und das ist eh auch fast immer mittlerweile interessanter, wie sich solche Dinge eben auch in Körpersprache ausdrücken, in einem gewissen Raumanspruch, in einem Platzbedürfnis, in Verhaltensweisen, die eine Aura haben. Und das war dort zu spüren und das war natürlich umso markanter, weil wir hatten diese Bowlingbahn mit denen allein und also Bowlingbahnen, wir teilten uns zum Glück nicht ganz eine. Aber es gibt eben seit auch diese Demonstrationen, Legida oder Anti-Legida-Protestdemonstrationen angefangen haben, ist natürlich eine viel stärkere Politisierung der Stadtgemeinschaft hier, wenn ich über Leipzig nur spreche, zu bemerken, man beäugt sich. Und das ist ganz markant, dass eben nicht nur ich schaue, weil ich da sehe, da ist das Logo groß und ich kenne die Leute auch von Demonstrationen, Logo groß auf dem T-Shirt, sondern die beäugen mich und uns auch. Wir schauen alle nach Hinweisen, wer gehört zu welcher Gruppierung. Das ist irgendwie auch sehr wieder wie in den 90ern.
Ich habe mir in Ihrem Text zig Passagen angestrichen, Frau Geißler. Eine möchte ich mal zitieren. Da schreiben Sie, ich denke seit einer Weile in ungewohnter Ruhe und Entschiedenheit dies. Wenn jemand sich der Menschenfeindlichkeit und des Faschismus bedient und sollte es auch eher subtil, eher anspielend sein, dann ist er gegen mich und alle, die mir wichtig sind. Wenn jemand eine menschenfeindliche, faschistische Partei wählt, ist er gegen mich und alle, die mir wichtig sind. Und es geht jetzt noch so ein bisschen weiter, so alle gegen mich. Am Ende sagen sie, Vernichtungsrufe überall, die höre ich und denke nicht mehr darum herum. Zitat Ende. Ist das schon so eine erste Strategie? Wieder die Verzweiflung gewesen für Sie?
Ja, das genau das Ende ist natürlich, also da ziehe ich mich sofort davor zurück, weil ich will die natürlich nicht hören, ich will die ausblenden. Das ist eine große Herausforderung für mich und ich glaube auch für viele Leute, immer wieder hinzuhören, sich den Zumutungen, den Beleidigungen, den Lügen auszusetzen. Aber es ist, man muss auf die Dosis achten, aber es ist natürlich notwendig. Und ganz klar auch zu sagen, ich mache da keine Ausnahme mehr. Also ich nehme eben auch Familienmitglieder so aus der ferneren Verwandtschaft, die eine faschistische Politik relativieren, die nehme ich nicht mehr aus. Ich stelle mich dagegen. Ich habe früher immer noch geschaut, ja, ich verstehe, die wirtschaftliche Situation, eure Situation ist kompliziert, aber gegen komplizierte wirtschaftliche oder privatwirtschaftliche Situationen, gegen ein wackelndes Gesundheitssystem etc., da ist eben eine linke Politik weitaus besser, weil es ist eine menschenfreundliche Politik. Und ich bin da eben tatsächlich nicht mehr bereit, zuzuhören und Ausnahmen zu machen, sondern diese Setzung musste ich für mich auch ganz klar fast in mein Genmaterial einschreiben, endlich nochmal.
Man merkt beim Lesen, Frau Geißler, wie es sozusagen, wie förmlich der Druck bei Ihnen wächst, ne? So wie so in einem Kessel, ne? Sozusagen der Dampf kommt immer mehr raus, so es kocht in Ihnen förmlich, wie Sie dann schreiben. Und Sie möchten jetzt nochmal zurück zur Bowling-Truppe, diese Truppe da neben Ihnen am liebsten sozusagen umkegeln, ja, mit einer Bowlingkugel, ja. Ein Strike am besten, alle auf einmal. Und dann schreiben Sie: Ich bin absolut machtlos gegenüber diesem Impuls zu zerstören. Ich hänge ihm mit all meiner theoretischen Zerstörungslust an. Das theoretisch ist ja ganz wichtig, weil so wütend man ist, man will ja nicht richtig zerstören. Aber es ist wichtig, dass man so eine Wut in sich zulässt.
Absolut, ja. Natürlich, sie ist ja nun mal da. Also wo soll sie denn hin? Oder sie ist auch ein Marker, ja, um zu zeigen, pardon, das läuft hier. Also pardon sagt die Wut natürlich nicht. Die benutzt andere Worte, die erspare ich uns jetzt. Aber diese Wut ist wichtig zu registrieren in sich selbst und auch sie zu formulieren. Und dann muss man aber natürlich irgendwie Abstufungen finden oder Kanäle, wo kann ich eine gewisse Wut, die kann ich anderen Menschen nicht zumuten, weil sie müsste körperlich zum Ausdruck gebracht werden. Das geht nicht, ja. Also ich finde das auch die Aufgabe der Gesellschaft und natürlich auch der Politik, da stärker verantwortungsbewusster mit der Wut, die geschürt wird, umzugehen. Das ist natürlich gerade nicht das Ziel. Auch unser neuer Kanzler höchstwahrscheinlich bespielt die Klaviatur der Wut. Aber Wut ist ein absolut notwendiges Gefühl und sie ist. Es gibt auch ganz dumme Wut natürlich. Es gibt die instrumentalisierte Wut, aber sie ist definitiv ein sehr spannendes und notwendiges Gefühl, das aber natürlich eine riesige Gefahr auch in sich birgt, weil sie so falsch interpretiert werden kann, falsch ausgelebt, in die falsche Richtung und natürlich gern klassischerweise gegen Schwächere, was grundfalsch ist, immer.
In allem Verzweiflungsweltenjammer, den Sie zusammentragen, gibt es aber auch heitere Momente, etwa wenn Sie mit Ihren Kindern im Urlaub am Pool ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft verfolgen. Sie alle haben das neue rosafarbene Trikot an.
Nein, da muss ich widersprechen. Wir haben nur ein Trikot.
Okay, aber habe ich das ein bisschen falsch gelesen? Habe mich schon gewundert.
Das macht gar nichts.
Aber gut, aber eins ist dabei. Und warum ist das am Ende nass?
Ja, mein Sohn, der Jüngere, hatte das Trikot, der kann mich immer so leicht zu allen Dingen überreden. Ich fand es auch sehr teuer, aber ich habe dann ja gesagt und dann hatte er das und sein Ziel war immer dann in den Pool zu springen, wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Tor schießt. Und das hat er gemacht und es gab ja auch das eine Tor, das dann eben doch keines war. Das war, glaube ich, ein Abseitstor, denn hat er sich überlegt, er muss andere Klamotten anziehen, er kann nicht immer mit diesem Trikot da sitzen und er braucht auch was. Ja, das war ja, es ist lustig und es gibt lustige Momente und es ist mir auch wahnsinnig wichtig, ja. Also im einen Moment ist man traurig und ist auch die Gesellschaft traurig, aber zeitgleich ist ja auch immer irgendwas, was einen fröhlich stimmen kann und sollte und das, was auch zusammenbringt, ob es jetzt die Familie ist, der Freundeskreis oder unbekannte Menschen auf der Straße.
Und dann da im Fußballzusammenhang kommt der herrliche Satz, den ich mir auch rausgeschrieben habe. Ich streife Deutschland immerzu ab und komischerweise sitzt es nachher enger. Wissen Sie, Frau Geißler, seit langem hat mich kein Buch persönlich so aufgebaut wie Ihres. Hat es Ihre eigene Verzweiflung auch ein bisschen gelindert? So wie das Schreiben, das Formulieren?
Ja. Exakt, genau. Also nochmal ganz, ohne Sie jetzt zu unterbrechen, vielen Dank für das, weil das ist natürlich was Wunderbares, wenn das passiert durch etwas, was ich geschrieben habe oder etwas, was ich natürlich auch selber mag, wenn ich ein Buch lese und es kann mir helfen, wobei auch immer gerade, ja. Aber ja, also ich schreibe nicht aus Langeweile, sondern ich schreibe, weil ich in Not bin, so, oder weil mir eine Geschichte wirklich wichtig ist. Und in dem Fall war ich verzweifelt, wie schon gesagt, und merkte aber auch, ich will nicht mehr verzweifelt sein, partout nicht mehr. Ich mag dieses Gefühl nicht, es ist schrecklich und es wird von so vielen Seiten verursacht. Ich will es loswerden und ich kann die Welt nicht ändern im Großen sofort. Aber ich kann gewissermaßen Einfluss nehmen, auch auf meine Wahrnehmung, auch auf die Dosis und ich kann versuchen, mich zu bestärken, damit ich widerspreche in den richtigen Momenten und das verzweifelt habe ich weniger Kraft, also muss ich die Verzweiflung einhegen und kennen, um dann aber auch tatsächlich zu widersprechen. Das wird so wahnsinnig nötig sein in den nächsten was auch immer. Ich hoffe nur irgendwas, eine kleine Zeiteinheit, aber sie ist bedauerlicherweise nicht ganz so klein. Und also sich auch zu schützen vor diesem voreiligen Gehorsam, ja, der liegt so in der Luft.
Dankeschön, Frau Geißler, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und Verzweiflung. Der Essay von Heike Geißler. Es ist jetzt in der Edition Suhrkamp erschienen. Das Buch hat 220 Seiten und kostet 18 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einer berühmten Zeitschrift zum Geburtstag gratulieren, dem New Yorker. Mit seinen 70, 80 eng gedruckten Seiten, kaum Fotos, gezeichneten Titelseiten wirkt das Magazin schon anachronistisch in unseren Zeiten, aber oha, rund 1,2 Millionen Abonnenten weltweit zeigen die enorme Popularität, die der New Yorker auch heute noch genießt. Exakt 100 Jahre nämlich nach der Gründung. Benjamin Klödler erzählt uns von der Gegenwart und der Vergangenheit dieses publizistischen Erfolgs.
Am 21. Februar 1925 betritt ein ganz besonderer Dandy die Weltbühne. Zunächst sind es die New Yorker Zeitungskioske, an denen der fein gekleidete Herr mit Zylinder und Monokel zu sehen ist. Sein Name ist Eustace Tilly, eine Kunstfigur. Sie ist auf der Titelseite der ersten Ausgabe des New Yorker zu sehen. 15 Cent kostet das Magazin damals. Die Idee des Gründers Harold Ross, ein lustiges Magazin für die sophisticated, die anspruchsvollen New Yorkerinnen und New Yorker, die perfekt ins Klischee der Roaring Twenties passen. Im Jazz Age mit seinen Nachtclubs und Flüsterkneipen ist jede Menge los, sagt Ben Yagoda, Professor für Englisch und Journalismus an der University of Delaware und Autor des Buches About Town, The New Yorker and the World It Made.
The theater scene, the art scene, the cultural scene.
Die Theaterszene, die Kunstszene, die Kulturszene, ein besonderer Humor. Und Ross hatte diese Idee für ein Magazin, das in und von und über New York City berichten sollte. So etwas gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es sollte lustig sein, aber auch journalistisch berichten über wichtige Geschichten, Menschen und Ereignisse des Tages. Das Wort, das sehr schnell mit dem Magazin assoziiert wurde, war anspruchsvoll.
The word that became very swiftly associated with the magazine was sophisticated.
Doch der Erfolg ist nicht von Anfang an ausgemacht. Schon nach wenigen Monaten droht dem Magazin die Pleite. Erst mit der Zeit gewinnt der New Yorker an Profil, ohne den Ursprungsgeist zu verlieren. Auch heute, 100 Jahre und über 5000 Ausgaben später, gibt es noch viele der Rubriken von damals. The Talk of the Town zum Beispiel oder den Porträtplatz Profiles. Die Zeichnungen, die pointiert und humorvoll die Gesellschaftsphänomene oder Alltäglichkeiten aufs Korn nehmen. Und Eustace Tilly, der Dandy der ersten Ausgabe, ist inzwischen das Logo des New Yorker.
Mit der Zeit, als die 20er in die 30er Jahre übergingen, entwickelte der New Yorker seine Identität weiter. Es kam eine Menge fundierter Journalismus hinzu. Der war von Anfang an Teil des Konzepts, bekam aber immer mehr Gewicht. Und zur gleichen Zeit begann das Magazin, sehr lesenswerte Kurzgeschichten zu drucken, die ernster, weniger witzig waren.
Short story, short fiction.
Über die Jahre erarbeitet sich der New Yorker einen Ruf weit über die Grenzen der USA hinaus. Mit aufwendigen Recherchen, einem exakten Faktencheck und Essays, die die gesellschaftliche Debatte mitprägen. Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem erscheint zunächst im New Yorker. Ein Bericht von Ronan Farrow über Harvey Weinstein löst 2017 die MeToo-Bewegung mit aus. Der New Yorker setzt auf Einordnung statt steiler These, er stemmt sich damit gegen alle medialen Regeln der Gegenwart, ist ein Plädoyer für das Lesen. Dazu passen auch die seitenlangen Reportagen und Berichte und die Kurzgeschichten, die es in jeder Ausgabe gibt. Deborah Treisman ist Fiction-Editor des New Yorker und arbeitet seit fast 27 Jahren für das Magazin. Zum Jubiläum hat sie eine Anthologie von Kurzgeschichten herausgegeben, die in den vergangenen 100 Jahren im New Yorker erschienen sind. John Updike steht dann neben J.D. Salinger, Alice Munro neben Zadie Smith. Das Who is Who der Literatur hat Deborah Treisman versammelt.
Das Schöne daran, Belletristik im New Yorker zu veröffentlichen, ist, Belletristik bleibt auch über die Zeit hinweg relevant. Ein Porträt von Barack Obama oder Hillary Clinton wird nicht so gut altern. 10 Jahre später wird es andere Geschichten über ihr Leben geben. Dagegen ist die Lebensdauer einer Kurzgeschichte viel länger als die der meisten Nachrichten.
Jede Woche bekommt die Redaktion zwischen 100 und 200 Kurzgeschichten angeboten. Von namhaften AutorInnen, aber auch von bisher unbekannten Stimmen. Der Ruf, extrem anspruchsvoll zu sein, eilt den RedakteurInnen voraus. Autoren wie J.D. Salinger erhielten auch mal eine Absage. Einmal pro Woche trifft sich das Team und diskutiert die vielversprechendsten Texte. Wenn sie eine Geschichte aussucht, stellt sich Deborah Treisman viele Fragen.
Es geht darum, ob sie einen Einfluss auf uns hat oder nicht. Erinnern wir uns an sie? Lesen wir die Geschichte nochmal? Wollen wir wissen, wie es weitergeht? Weckt sie Gefühle oder bringt sie uns zum Lachen? Macht die Geschichte uns neugierig? Haben wir das Gefühl, jemandem begegnet zu sein und diese Person nun zu kennen? Eine gute Geschichte kann so viele Formen haben. Und jedes Mal ist es etwas anderes.
And it's different every time.
In Zeiten, in denen Donald Trump die USA regiert und die Welt immer unübersichtlicher wird, werden auch die Geschichten im New Yorker politisch. Auch wenn die Redaktion nicht gezielt danach sucht.
Wir lesen eine Menge Geschichten, in denen die Politik im Hintergrund mitschwingt. Etwas geschieht in dieser Geschichte aufgrund politischer Ereignisse. Ist es deshalb eine politische Geschichte? Nein, ich würde sowas eher als Story unserer Zeit bezeichnen. Eine Geschichte, die zeigt, was in der großen politischen Welt passiert.
Deborah Treisman vom New Yorker. In diesen Tagen feiert das Magazin sein 100-jähriges Jubiläum.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es ist immer noch recht kalter Februar, doch wir stellen uns jetzt mal 3 Wochen im August vor. So heißt der neue Roman von Nina Bussmann, der auch wirklich in den Ferien spielt, an der französischen Atlantikküste. Es ist bereits der 4. Roman der Autorin. Etliche Preise und sehr viel kritisches Lob hat Nina Bussmann schon für ihre Literatur bekommen. Unsere Kritiker im Studio, das ist die Maike Fessmann. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sie verfolgen die literarische Spur von Nina Bussmann schon vom ersten Roman an, Frau Fessmann, der Sie sehr beeindruckt hat, wie man heute noch lesen kann. 2012 erschien dieses Debüt und Sie schrieben damals von einer fast schmerzhaften Reinheit dieser Prosa. Wie müssen wir uns das denn vorstellen als Stil? Und ist es jetzt auch wieder so?
Ja, Sie meinen große Ferien von 2012. Der erzählte von einem Lehrer, von einem suspendierten Lehrer. Und was toll ist bei der Nina Bussmann, sie erzählt eigentlich von Innenwelten, aber sie macht das unglaublich diskret und zurückhaltend. Also es gibt immer eine Rätselhaftigkeit, obwohl sie ins Innenleben eindringt. Und man merkt, sie will ihren Figuren nicht zu nahe kommen. Und dadurch bleibt sehr viel Geheimnis in allen Romanen. Und dieses Mal geht's um lauter ungeklärte Verhältnisse, um sehr diffizile Beziehungen. Und im Prinzip steht ein Konflikt im Zentrum. Und das ist eine Ehekrise zwischen Kolja und Elena, die eigentlich die Pandemie ganz gut überstanden haben und jetzt trotzdem in Schleudern kommen. Sie haben ein Haus gekauft und das ist immer noch eine Baustelle. Ja.
Okay. Das sind jetzt also schon mal zwei, die 3 Wochen im August verbringen, also wirklich so in Frankreich am Atlantik?
In der Tat eben nicht, weil das Haus muss weitergebaut werden und der Mann hat schon die Pandemie im Büro verbracht und sagt, fahr du mal voran. Mhm. Die Frau, die sich sehr urlaubsreif fühlt, bekommt eben von einer guten alten Freundin das Angebot, in diesem Haus, Villa mit Pool am Atlantik, umsonst zu wohnen. Und das heißt, sie fliegt mal voraus, allein mit ihren 2 Kindern. Sie hat einen 6-jährigen Sohn und eine 13-jährige Tochter. Und die Tochter darf eine Freundin mitnehmen. Und sie selbst kommt auf die Idee, sie nimmt die Nanny mit. Eve heißt diese Nanny, die eben in der Pandemie schon geholfen hat und die sie eigentlich ganz gern als Freundin hätte. Und dieser Pulk zieht los in die Villa am Atlantik.
Das hört sich erstmal vielleicht nach einem schönen, unbeschwerten Urlaub an, Frauen unter sich, alle Generationen oder naja, was trägt sich denn zu?
Ja, ich glaube, das ist das Raffinierte bei Nina Bussmann, dass sie dieses Kammerspiel in Setting implantiert, das man kennt. Berühmte Swimmingpool-Filme von Jacques Derrida zum Beispiel oder von François Ozon. Oder auch an den Roman von Deborah Lee Week, Heimschwimmen kann es erinnern. Und dieses Setting hat eben den Vorteil, es ist ein Geschenk, man bekommt was Besonderes, umsonst, Freunde lassen einen wohnen. Das heißt aber auch, dass jederzeit eben noch andere Begünstigte vorbeischneien können. Und so ist es eben auch hier, dieser Trupp wird dann besucht. Also plötzlich ist da ein Mann im Haus, der sagt, wo gar nicht genau klar ist, was er für eine Funktion hat, benimmt sich wie der Hausherr, wohnt im Campingwagen nebenan und irgendwann taucht ein anderer Mann auf. Der eine ist übrigens Osteopath, der andere ist Rettungssanitäter und der bringt eine junge Frau mit. Und also diese Swimmingpool-Konstellation, wo plötzlich fremde junge Frauen reinschwappen in so ein Setting. Das ist hier auch übernommen.
Ein paar Tage am Meer reichen, um alles in Frage zu stellen. Diesen Satz liest man auf dem Klappentext. Und dann gibt es sogar eine Triggerwarnung. Wovor wird denn gewarnt?
Ja, insgesamt ist eben die Elena eine Person, die voller Ängste ist. Also sie hat soziale Ängste und sie fürchtet sich aber natürlich auch um ihre Kinder. Und diese Ängste wurden von der Pandemie getriggert und werden auch von dieser Situation getriggert. Denn diese Eve, die Nanny, die kommt sehr gut mit den zwei Männern zurecht. Sie kommt auch sehr gut mit allen Kindern zurecht und sie wird immer ausgeschlossen. Und da beschreibt die Nina Bussmann sehr gut und eben auch sehr diskret Verhältnis von Eltern und Kindern. Sie macht sich einfach wahnsinnige Sorgen um die Kinder. Der Sohn war bereits eingeschult und wurde dann wieder rausgenommen aus der Schule, eigentlich wegen Mobbing. Sie sagt, er hat den Ton nicht ertragen. Und die Tochter hat in der Pandemie 20 Kilo zugenommen und das beobachtet sie als Mutter. Und sie sagt, ich habe ein hässliches Kind und es wird praktisch überblendet, die Angst vor dem Blick der anderen und der eigene Blick der Mutter, die praktisch dieses Kind immer als gefährdet empfindet und trotzdem natürlich eigentlich nichts tun kann und der Tochter auch nicht gut tut mit dieser Ängstlichkeit. Und die verschwindet dann eines Tages, die Tochter.
Und das heißt, es wird gewarnt davor, dass man dadurch, ja, was denn? Also, dass man irgendwie in Gefahr gerät?
Natürlich werden Missbrauchsmöglichkeiten angespielt, aber eine Triggerwarnung halte ich wirklich für übertrieben bei dem Roman. In der Hinsicht geht er wirklich gut aus. Aber was er sehr gut beschreibt, ist eben diese Bedrohlichkeit. Und sie findet einen Stil für eine Situation. Überall brennen übrigens Feuer im Hintergrund für ein Setting, das eigentlich von Hitze spricht. Und das kühlt sie runter zu diesem ganz verschlossenen Stil, der die Ängste dieser Frau hervorragend beschreibt, weil, das muss man noch kurz erwähnen, der Mann träumt nämlich auch von Polyamorie und von polysekuren Bindungsstilen, wo man schon ahnt, da geht Sicherheit verloren und wird nicht vervielfältigt.
Danke, Maike Fessmann. Über 3 Wochen im August den neuen Roman von Nina Bussmann. Erschienen bei Surkamp, 317 Seiten, kosten 25 Euro. Ab heute ist das Buch im Handel. Alle Angaben, auch die Besprechung von Maike Fessmann. Heute ist der 24. Februar und vor genau 3 Jahren überfiel Russland die Ukraine. Dieser triste Jahrestag wird wohl auch ein anderes Jubiläum, ein literarisches begleiten, denn seit 10 Jahren gibt es nun das Literaturfestival Odessa. Getragen von Deutschland und der Schweiz. 2015 trafen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller das erste Mal in Odessa. Mit dem Krieg war das nicht mehr möglich. Letztes Jahr war man in Bukarest und jetzt, heute, beginnen die Veranstaltungen im polnischen Krakau. Aus der Lesart-Redaktion ist für uns Stefanie von Oppen dorthin gereist. Hallo Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Du bist gestern Abend erst angekommen. Konntest du denn überhaupt schon jemanden treffen, sprechen aus dem Umkreis des Festivals?
Ja, tatsächlich habe ich heute Morgen beim Frühstück schon den österreichischen Autor Robert Menasse getroffen und dann kam auch noch der Ukrainer Andrzej Kurkow dazu. Der war wohl heute Morgen erst um 3 aus Paris angekommen und der erzählte mir, dass er vorher wiederum auf einem Literaturfestival in Indien gewesen ist, wo er auf sehr unangenehme Weise Putin-Anhängern aus der Literaturszene begegnet ist. Und er hat auch kurz was zu seinem Land gesagt, viel Zeit hat er nicht. Er ist nämlich gerade extrem damit beschäftigt, irgendwelche Artikel für internationale Medien zu schreiben. Er sieht sein Land in einer sehr gemischten Lage. Viel Müdigkeit, aber zugleich ein immer noch ungebrochener Kampfgeist. Und Robert Menasse wiederum hat mir schnell die politische Gemengelage in Deutschland nach den Wahlen aufgedröselt, also im Vergleich zur Situation in Österreich. Und er hat zur Ukraine seine Sorge artikuliert, dass der Nationalismus dort immer mehr Raum greift angesichts des andauernden Krieges. Du siehst, obwohl ich auch sehr spät hier angekommen bin und wegen der Wahlergebnisse sehr schlecht geschlafen habe, war ich schon am frühen Morgen ziemlich gefordert.
Aber auf jeden Fall schon Politik beim Frühstück. Ich meine, 10 Jahre gibt es das Festival jetzt. Du beobachtest es auch schon seit langem, Stefanie. Was würdest du sagen, ist das Profil, die Atmosphäre dieser literarischen, ja, dieses Festivals? War es schon immer ein politisches?
Ja, auf jeden Fall. Es fand ja das erste Mal 2015 in Odessa statt. Und das war ein klares Zeichen, nachdem 2014 Russland die Krim annektiert hatte und den Krieg im Donbass begonnen. 2022 ist es einmal ausgefallen, aber seit 2023 findet es sozusagen im Exil statt. Einmal in Batumi in Georgien am Schwarzen Meer und dann eben letztes Jahr Bukarest, wie du schon sagtest, und jetzt Krakau. Ja, und es ist ein klares Zeichen, dass das Festival vom Herbst in den Februar auf den Jahrestag des Beginns des vollumfänglichen Krieges gelegt worden ist. Und ja, und Krakau ist zwar nicht am Schwarzen Meer gelegen, aber ist trotzdem ein guter Ort, denn kein Land hat so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen wie Polen. Und es wird auch hier in Krakau viele Aktivitäten, vor allem von ukrainischen Künstlern, geben in diesen Tagen. Ja, und ich bin heute Morgen schon mal kurz durch die Stadt gelaufen und da weht doch auch die eine oder andere ukrainische Flagge.
Heute Morgen, gleich jetzt um 11, ist die erste offizielle Veranstaltung. Was wird zu sehen, zu hören sein?
Ja, heute Morgen wird erstmal unser Kollege Marco Martin die Eröffnungsrede halten. Ich glaube, dazu hat er sich qualifiziert, wegen dieser Rede, die er anlässlich 35 Jahre Mauerfall bei Steinmeier gehalten hat. Vielleicht erinnern sich manche daran, dass er da sehr kritisch mit Steinmeier wegen seiner Ukraine-Politik oder Russland-Politik ins Gericht gegangen ist. Darauf bin ich sehr gespannt. Da ist noch eine Sperrfrist drauf, darauf darf ich nichts verraten. Und am Nachmittag findet eine Solidaritätslesung für die Ukraine statt, weil ja heute nun mal der Jahrestag ist. Kurkow wird lesen, Andruchowitsch und auch Francesca Melandri, die italienische Autorin, die ja über ihren Vater dieses Ukraine-Buch geschrieben hat, ist dabei. Und die lesen Texte von im Krieg getöteten ukrainischen Autoren, wie unter anderem Viktoria Amelina und Wladimir Vakulenko. Ja, und dann gibt es weiterhin die ganze Woche verschiedenste Lesungen. Heute Abend nochmal Francesca Melandri zu ihrem Buch. Andruchowitsch wird heute Abend auftreten. Auch Judith Herrmann, die einzige Deutsche, die hier angereist ist. Und dann sind Autoren am Start aus Peru sogar, aus Polen, Rumänien, der Schweiz, den Niederlanden. Also es ist eine ziemliche Mischung. Und ja, ich bin sehr gespannt. Am Freitag dann ist sogar nochmal eine Solidaritätslesung. Und zwar diesmal für den algerischen Autor Boualem Sansal, der ja in Algerien im Gefängnis sitzt und derzeit sich im Hungerstreik befindet.
Das Literaturfestival Odessa, jetzt in Krakau. Die ersten Eindrücke von Stefanie von Oppen. Danke dir und gute Tage. Wir freuen uns darauf, wenn du wieder zurück bist, Stefanie, und uns dann mehr erzählen kannst.
Straßenkritik.
Mein Name ist Hans-Christoph Imhoff. Zuletzt habe ich Beifang von Veit Heinichen gelesen. Ein deutscher Krimi-Autor, der seit, ich glaube, 35 Jahren in Triest wohnt und die Gegend gut kennt. Und ja, natürlich findet er eine Leiche, gibt viele internationale Verwicklungen. Irgendein Russe ist gerade von der Mailand im Gefängnis hätte sein sollen, ist gerade via Triest und Slowenien geflohen. Ein Attentat auf eine Yacht wurde vollbracht und ja, mir gefällt es einfach, weil ich die Gegend kenne. Für alle Triest-Fans.
Aus der Schweiz, aus Basel, kommen dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker und Hans-Christoph Imhoff macht uns heute auf dieses Buch Appetit, Beifang, den Roman von Veit Heinichen. Wieder ja, einer seiner schönen Krimis aus Triest, wo der Autor lebt. Herr Imhoff hat es uns erzählt und er selbst kennt die Gegend. Also für alle Triest-Fans ist das das richtige Buch. Der Beifang ist im Piper Verlag erschienen mit 304 Seiten für 22 Euro.